Freundschaft schließen. Um glücklich zu sein, brauchen wir vertrauensvolle Beziehungen, und sei es nur, um die Gefahren der Einsamkeit zu bannen. Der Aufbau von Beziehungen ist jedoch eine Fähigkeit, die viele mit dem Alter zu verlieren scheinen. Im Jahr 2018 produzierte Be More Us, eine Kampagne gegen Einsamkeit, ein eindrucksvolles Video, in dem sich kleine Kinder mit einsamen Erwachsenen anfreunden, die in einem Café sitzen. Das Video beginnt mit der Frage: Haben wir vergessen, wie man Freundschaften schließt? Und zeigt dann, wie unbeholfen Erwachsene sind, wenn sie von kleinen Kindern angesprochen werden, die sich mit ihnen anfreunden wollen. Die Kinder stellen Fragen wie: Warum sitzt du alleine hier? Wo sind deine Freunde? Sehr bald entwaffnen die unschuldigen Fragen die älteren Erwachsenen, die sich schließlich öffnen und freundlich werden. Das ist natürlich gestellt, aber es macht deutlich, dass wir als Erwachsene nicht unbedingt mit Fremden in Kontakt treten, während Kinder sehr gerne mit jedem ein Gespräch beginnen. Das moderne Leben steckt voller Gelegenheiten, Gespräche zu beginnen. Städter leben und arbeiten in unmittelbarer Nähe zueinander, aber es ist bemerkenswert, dass einige der am dichtesten besiedelten urbanen Gebiete zugleich auch die Gebiete sind, in denen man am unfreundlichsten ist. Die urbane Modernisierung erhöht zwar den Wohlstand, und Wohlstand wird mit mehr Glück assoziiert, aber paradoxerweise ist das Glücksniveau in größeren Städten niedriger als in kleineren Gemeinden. Ein Grund dafür ist, dass Fremde in unmittelbarer Nähe einander routinemäßig ignorieren. Im Jahr 2016 startete der Amerikaner Jonathan Dunne eine Kampagne, mit der er Pendler in der Londoner U-Bahn dazu bringen wollte, miteinander zu reden, indem er Anstecker mit der Aufschrift Tube Chat, U-Bahn-Töttern, verteilte, in der Absicht, dadurch Gespräche zu initiieren. Die Reaktion auf diese Kampagne fiel eindeutig negativ aus. Die Zeitung The Guardian behauptete, Tube Chat habe Entsetzen unter den Pendlern ausgelöst und eine Gegenkampagne mit dem Slogan Shut up, Klappe halten ins Leben gerufen, die sogar einen Account in den sozialen Medien hatte. Der Gründer der gegnerischen Kampagne, der Londoner Brian Wilson, verteilte seinerseits Aufkleber mit dem Slogan Don't even think about talking to me. Denken Sie nicht mal daran, mich anzusprechen. Und der Anweisung, lass Sie wissen, dass du lieber ein Glas Bleichmittel trinkst, als mit Ihnen zu reden. Die Tube-Chat-Kampagne war ein Flop, denn nur einer von 5 Pendlern nahm einen von Dunnys Ansteckern an. Sind die Londoner wirklich so unfreundlich? Im darauffolgenden Jahr ergab eine YouGov-Umfrage, dass 2/3 der Londoner sich lieber nicht mit anderen Pendlern unterhalten. Aber das trifft auch auf ungefähr die Hälfte der Einwohner anderer Großstädte zu. Manche Menschen vermeiden sogar aktiv soziale Interaktion. Die introvertierte Journalistin Jessica Pan, ebenfalls aus Amerika, schrieb einen Bericht über ein Jahr, das sie damit verbrachte, sich zu sozialen Kontakten zu zwingen. Der Titel ihres Buches lautet »Sorry, I'm late. I didn't wanna come«. Wie viele andere, die soziale Interaktionen meiden, instrumentalisierte sie das ihr verpasste Etikett introvertiert als Rechtfertigungsgrund, um nicht ausgehen zu müssen, merkte aber schon bald, dass ihr Leben der Selbstfürsorge und der zu Hause verbrachten Abende in Wirklichkeit einer Selbstbeschränkung gleichkam, denn ihr wurde bewusst, was sie sich alles entgehen ließ. Pan stürzte sich daraufhin ins kalte Wasser der sozialen Kontakte, nutzte Freundschafts-Apps und zwang sich zu allen möglichen Extroversionen bis hin zu einer Stand-up-Comedy-Nummer auf dem Edinburgh Fringe Festival. Als Introvertierte hatte sie vorhergesagt, dass ihr diese Erfahrungen völlig zuwider sein würden, aber schließlich lernte Pan die besonderen Vorzüge des Kontakts zu anderen zu schätzen. Bei sozialen Interaktionen müssen wir mitunter unsere Annahmen in Frage stellen. Wenn wir Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, vermeiden, können wir unser eigenes Unglück durch Isolation verschlimmern. In einer wegweisenden Studie aus dem Jahr 2014 mit dem Titel »Mistakenly Seeking Solitude« – versehentlich auf der Suche nach Einsamkeit – berichten die Psychologen Nicholas Apley und Juliana Schröder von einer Reihe von Studien, in denen sie das Verhalten von Pendlern in Chicago untersuchten. Und zwar in Bezug auf die Aufnahme von Gesprächen und die Auswirkungen dieser spontanen Interaktionen auf das Wohlbefinden. Wie wir bei Jonathan Dunnys Kampagne gesehen haben, sprechen Menschen in Großstädten während des Pendelns nur selten miteinander. Sie versuchen aktiv, sich von ihren Mitreisenden zu distanzieren. Apley und Schröder wollten herausfinden, warum das so ist. Liegt es daran, dass der Umgang mit Fremden unangenehm ist und wir ihn deshalb vermeiden? Oder liegt es daran, dass wir fälschlicherweise annehmen, dass der Umgang mit Fremden unangenehm sei? Die Frage, ob Sie in einem Wartezimmer mit einem Fremden sprechen würden, beantworteten fast alle der 203 Befragten, 93% mit Nein. Der überwiegende Teil, 76%, gab zudem an, auch Gespräche mit Fremden im Zug zu vermeiden. In den Studien von Apley und Schröder sprachen Forschungsassistenten Pendler an und baten sie, entweder ein Gespräch mit einem Fremden zu beginnen, allein zu sitzen oder das zu tun, was sie normalerweise auf dem Weg zur Arbeit tun. Ihnen wurde ein Fragebogen ausgehändigt, den sie am Ende ihrer Zugfahrt ausfüllen sollten. Außerdem baten sie drei weitere Gruppen von Pendlern um eine Einschätzung, wie es ihnen bei der jeweiligen Erfahrung ergehen würde, wenn sie die gleichen Anweisungen befolgen müssten. Die Ergebnisse zeigten, dass auf einer Skala von 0, überhaupt nicht glücklich, bis 6, sehr glücklich, die Pendler, die aufgefordert wurden, ein Gespräch mit einem Fremden zu beginnen, nach der Fahrt viel glücklicher waren als die beiden anderen Gruppen, wobei die Gruppe der isoliert Sitzenden sich unbehaglich fühlte. Dieses Muster realer Reaktionen war das genaue Gegenteil der Antworten jener Gruppen, die lediglich Einschätzungen darüber zu treffen hatten, wie sie sich fühlen würden, wenn sie mit einem Fremden sprechen müssten oder die Möglichkeit hätten, allein zu sein. Mit anderen Worten, wir denken, es sei am angenehmsten, während der Fahrt allein zu sein, und es sei am schlimmsten, mit einem Fremden sprechen zu müssen, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Eine Erklärung, die in einer späteren Studie verifiziert wurde, war, dass die Pendler davon ausgingen, dass der Versuch einer Gesprächsaufnahme eine negative Erfahrung sein würde. Wenn sie sich jedoch vorstellen sollten, wie sie sich nach dem erfolgreichen Abschluss des Gesprächs fühlen würden, äußerten sie sich eher positiv. Mit anderen Worten, die Menschen wissen, dass es gut ist, sich zu unterhalten. Aber die Aussicht auf einen fehlgeschlagenen Gesprächsversuch ist das, was sie davon abhält, überhaupt erst den Versuch zu unternehmen. Ein Grund, warum Menschen kein Gespräch beginnen, ist, dass sie denken, es könnte als unhöflich und aufdringlich empfunden werden. Sie befürchten auch, dass sie nichts mit der anderen Person gemeinsam haben oder, schlimmer noch, dass sie ignoriert oder zurückgewiesen werden. Dies beruht in der Regel nicht auf schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit. Wenn jeder so denkt, führt dies zu pluralistischer Ignoranz, bei der jeder glaubt, dass der andere weniger Interesse daran hat, ein Gespräch zu beginnen. Das Gleiche gilt für Vertrauen und Ehrlichkeit. In der bereits erwähnten Studie mit den verlorenen Geldbörsen gingen die meisten, Experten wie auch Nicht-Experten, von einem wesentlich geringeren Maß an Ehrlichkeit bei der Rückgabe der Geldbörsen aus. Tendenziell haben wir ein schlechtes Bild von unseren Mitbürgern. Das Phänomen der pluralistischen Ignoranz erklärt auch die Sympathielücke, die viele Menschen haben. Wir neigen zu der Einschätzung, dass man uns nicht gar zu sehr mögen wird, auch wenn das nur selten stimmt. Selbst nach einem gelungenen Gespräch unterschätzen wir, wie gut wir ankamen. Ganz gleich, ob es sich um Fremde handelt, die ein Gespräch beginnen, um Erstsemester, die einander kennenlernen, oder um Teilnehmer eines Workshops. Die Menschen denken immer, dass sie von den anderen nicht so sehr gemocht wurden, wie es tatsächlich der Fall war. Sie überschätzen auch, wie auffällig ihre vermeintlichen Fehler sind. Der sogenannte Rampenlichteffekt ist die Tendenz, davon auszugehen, dass andere Menschen unsere Unzulänglichkeiten deutlicher wahrnehmen, als es tatsächlich der Fall ist. In der ersten Studie zu diesem Phänomen wurden College-Studenten gebeten, in der jeweiligen Vorlesung, die sie besuchten, leuchtend gelbe Barry Manilow-T-Shirts zu tragen, was in dieser Bevölkerungsgruppe definitiv nicht cool war. Als sie eine Schätzung abgeben sollten, wie viele andere Studenten ihr auffälliges T-Shirt bemerkt hatten, dachten sie, dass etwa die Hälfte der Anwesenden es bemerkt hatte, während es in Wirklichkeit nur ein Viertel war. Wir überschätzen die Aufmerksamkeit anderer und das verzerrt unsere objektiven Vergleiche. Wir leiden unter peinlichen Momenten, aber man darf nicht vergessen, dass die meisten Menschen sie gar nicht bemerken. Das gilt besonders, wenn sie eine Präsentation halten oder vor anderen auftreten. Auch wenn sie denken, es sei offensichtlich, ahnt das Publikum nicht, dass sie es vermasselt haben. Es ist Ironie des Schicksals, dass wir soziale Tiere sind, die für ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden aufeinander angewiesen sind und unsere größte Angst doch die vor anderen Menschen ist. Die Angst, zu kurz zu kommen, ausgegrenzt oder geächtet zu werden, die Angst vor mangelndem Respekt, Angst aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls, Angst vor Publikum zu sprechen, Angst, sich zu blamieren und sich lächerlich zu machen, all dies sind nur einige wenige der gesellschaftlich relevanten Ängste, die beinahe jeden plagen. Und doch sind diese Ängste in den meisten Fällen unbegründet. Sie sind bloße Projektionen, die unser egozentrisches Selbst generiert. Es ist sicherlich nicht leicht, mit Fremden zu sprechen oder neue Freundschaften zu schließen, aber wenn Sie es nie versuchen, werden Sie nie herausfinden, wie sehr andere Menschen Sie wirklich mögen. Glücksübungen. Nehmen Sie an mehr Aktivitäten teil, die Gelegenheit zu Synchronizität bieten. Laden Sie Freunde ein, mit denen Sie Ereignisse gemeinsam am Bildschirm verfolgen, anstatt sie sich allein im Fernsehen anzusehen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, nehmen Sie lieber an Live-Veranstaltungen teil als an solchen, die im Fernsehen übertragen werden. Solche Erlebnisse schaffen Erinnerungen, die Sie mit anderen teilen können. Legen Sie Ihr Smartphone während sozialer Interaktionen weg. Verstauen Sie es in der Hosentasche oder in der Handtasche. Telefone lenken ab und beeinträchtigen das Glück. Außerdem signalisieren Sie ansonsten, dass Ihre Aufmerksamkeit während des Gesprächs nicht ausschließlich Ihrem Gegenüber gilt. Üben Sie sich im aktiven Zuhören. Achten Sie darauf, was Ihr Gesprächspartner sagt. Reden Sie weniger und hören Sie mehr zu. Stellen Sie interessierte Fragen und üben Sie konstruktive Kritik. Lernen Sie, anderen zu vertrauen. Beginnen Sie damit, Ihre eigene Verletzlichkeit mitzuteilen. Sie könnten damit beginnen, dass Sie sagen, es ist mir unangenehm, aber ich muss gestehen, dass... Kommen Sie mit Fremden ins Gespräch. Versuchen Sie es zunächst mit Kellnern oder anderen Angestellten im Gastgewerbe, bei denen es dazugehört, ein Gespräch zu führen. Am besten beginnen Sie mit Smalltalk. Versuchen Sie es mit einem Kompliment, wenn es angebracht ist. Wenn die Person nicht bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen, sollten Sie nicht weitermachen. Lassen Sie vor allem Vorsicht walten und bleiben Sie auf Ihre Sicherheit bedacht. Am besten versuchen Sie es an einem öffentlichen Ort, an dem andere Menschen anwesend sind.